ARD Sounds.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Name?
Jonas Seufert.
Geburtstag?
Ich sage mal 1989, genauer will ich das nicht sagen. Das hängt mit meinen Recherchen zusammen. Da sind manchmal Leute dabei, die mir dann nicht so wohlgesonnen sind und da ist mir das lieber.
Geburtsort?
Würzburg.
Profession?
Journalist und mit diesem Buch vermutlich auch Autor.
Was treibt Sie an?
Ich glaube, dass diese Welt gemacht ist und dass man sie besser machen kann. Und das hat vielleicht auch mit meinem Beruf zu tun. Ist die Frage, was als erstes da war, aber ich gehe den Sachen gerne auf den Grund.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Unter Freunden und das ist im Moment und seit vielen Jahren auch schon die schöne Stadt Leipzig.
Welche Musik hat Sie zuletzt berührt?
Gerade höre ich sehr gerne einen Sänger aus den USA mit dem Namen Monrovia. Das ist ein Folksänger und ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber manchmal hat man das Gefühl, man versteht sich ohne zu kennen. Also ich habe das Gefühl, da sind viele Dinge in der Musik, die mich irgendwie berühren oder auch bewegen und deswegen höre ich Monrovia sehr gerne.
Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Ich bin ja selbst auch Comic-Fan und lese viele Comics und finde gerade die Bücher von Barbara Jelin ganz toll. Da gibt es eins mit dem Titel Emmy Abel, die Farbe der Erinnerung. Das ist eine Holocaust-Überlebende, die ihre Lebensgeschichte erzählt. Und Barbara Jelin ist ganz toll darin, unterschiedliche Erzählebenen zu verweben. Sie arbeitet viel mit Farben. Jede Farbe hat eine Bedeutung und das ist ganz, ganz beeindruckend, was sie macht.
Und letzte Frage hier in dem Steckbrief ist immer, wie beginnt der Tag?
Wenn ich Zeit habe, mache ich mir morgens einen Kaffee und schreibe 10 bis 15 Minuten in ein Büchlein Gedanken, die mir kommen, Träume, die ich hatte, Dinge, die so in meinem Kopf sind. Das verankert mich für den Tag.
Ihr Buch, das Sie mit der Comiczeichnerin Lisa Frühbeiß gemacht haben, Schattenleben, Menschen ohne Papiere, ist im Sommer erschienen. Sie haben jahrelang daran gearbeitet. Wollen wir da anfangen, was passieren muss, dass ein Thema für Sie so wichtig wird, dass Sie da über Jahre dranbleiben, wie jetzt bei diesem Buch?
Also wenn ich aussuchen hätte können, dann hätte dieses Buch nicht 5 oder 6 Jahre gebraucht. Da sind einfach Dinge, die auf dem Weg passieren. Trotzdem gibt es eigentlich einen relativ klaren Anfangspunkt von den Recherchen, die ich sonst so mache. Ich habe jahrelang freiberuflich gearbeitet, bevor ich jetzt bei Frag den Staat, beim Recherchen- und Transparenzportal war und habe viel gearbeitet zu Themen rund um prekäre Arbeitsverhältnisse, Niedriglohnsektor in Deutschland und aber auch in Europa. Ich war viel auf Feldern unterwegs, also in der Landwirtschaft, wo Menschen Obst und Gemüse ernten, vor Fabriktoren, in der Logistikbranche, auf dem Bau. Und habe dort viele Menschen, oft aus dem Ausland, mit Migrationshintergrund oder Migrationsgeschichte getroffen. Einige mit Aufenthaltstiteln und auch einige ohne. Und diejenigen, die keine Papiere hatten, deren Situation war auf eine Art und Weise nochmal verschärfter, weil sie noch abhängiger waren von Chefs zum Beispiel. Und gleichzeitig war ich nicht so zufrieden mit den journalistischen Formen, die es bislang so gibt. Das hängt damit zusammen, dass man die Leute aus sehr guten Gründen anonymisieren muss, weil sie ja Gefahr laufen, erkannt zu werden und schlussendlich abgeschoben zu werden. Jetzt hätte man eine Doku machen können und vielleicht einem Menschen hinter einem Vorhang zeigen können oder Hände, Details, das macht man irgendwie so üblicherweise zeigen können. Das gibt's auch und die sind gut recherchiert. Aber es vermittelt sich ganz, ganz wenig Menschliches und ganz, ganz wenig von der Geschichte eines Menschen. Warum entscheiden Menschen in welchen Situationen wie? Und das kann man eben, wenn man den klassischen Formaten anonymisieren muss, auch im Radio hätte man Stimmen nachsprechen müssen, nicht gut leisten, finde ich. Und ich habe dann bei einem Workshop Lisa Frühbeiß, eine Comic-Künstlerin, kennengelernt. Wir haben uns gut verstanden. Und ich habe ihr dann vorgeschlagen, ob das nicht ein gutes Thema wäre. Und sie hat dann fand das ziemlich interessant, weil beim Comic eben ein paar Sachen zusammenkommen, wo wir eben Lebensgeschichten erzählen können. Das heißt, Menschen mit konkreten Gesichtern, die in Situationen handeln, Entscheidungen treffen, manchmal moralisch handeln, manchmal gar nicht so moralisch handeln. Aber jedenfalls, dass man sich quasi mit der Geschichte eines Menschen verbinden kann. Und wir können sie gleichzeitig anonymisieren. Also die Leute sind verfremdet gezeichnet. Das fand ich total spannend und eine gute Möglichkeit.
Und in Schattenleben erzählen Sie von 3 Frauen und einem Mann. Der Mann heißt Nasir und von ihm haben Sie eine Sprachnachricht mitgebracht, die wir senden dürfen. Wollen Sie ihn kurz vorstellen und auch wie diese Sprachnachricht jetzt zustande gekommen ist?
Ich bin mit allen 4 noch in Kontakt. Also das war ein enger Prozess, wie wir dieses Buch gemacht haben. Jetzt stehen da auf dem Titel mein Name und Lisas Name drauf, aber im Grunde ist das ein Buch in Gemeinschaftsarbeit, zuallererst mit den vier Menschen, die wir öfters getroffen haben in diesen Jahren, denen ich auch nach wie vor noch in Kontakt bin, und dann mit vielen anderen, die im Hintergrund auch mithelfen, also ÜbersetzerInnen oder Leute, die mir Situationen erklären oder so. Genau, mit Nasir bin ich unter anderem auch in Kontakt. Wir schreiben uns alle paar Wochen, paar Tage, je nachdem, was gerade los ist, oder schicken uns Sprachnachrichten. Und ich hatte ihn eben gebeten, für diese Sendung ein bisschen zu erzählen, einerseits von seiner Situation, aber auch, wie er so über das keine Papiere haben denkt.
Dann hören wir ihn mal, wo er genau darüber nachdenkt oder dazu was sagt, über diese Situation keine Papiere zu haben.
Für jeden ist es halt normal, irgendwo hinzugehen, zu irgendeiner Institution und zu gucken und zu machen und zu tun und dann zu bekommen, was man irgendwie möchte. Aber bei mir ist es nicht der Fall. So die Ohnmacht halt so. Und irgendwie in der Gesellschaft probieren, klarzukommen und jemandem das Gefühl von Nässe zu erklären, wenn niemand so feucht. Oder kurz mal trinken, weil man selbst muss halt immer gucken, dass du die Kontenance bewahrst und irgendwie am Start bist, weil alle jeder sagt, es wird schon, es wird schon. Aber das ist halt etwas, was an einem, seinem Selbstbild und seiner Existenz oder seinem Ich-Gefühl, und das ist ja das Einzige, was wir haben, die individuelle Wahrnehmung vom Leben, genommen wird in dem Moment. Ne? Du bist ein Teil oder nicht ein Teil.
Das ist die Nachricht, die er Ihnen geschickt hat, wo er diese Situation beschreibt, ohne Papiere zu sein. Wollen Sie ein bisschen mehr über seine Geschichte erzählen?
Nasir hat eine total interessante und in Teilen auch außergewöhnliche Geschichte. Er ist in Somalia geboren, aber als kleines Kind schon hierher gekommen mit, ich denke, 4, 5 Jahren in etwa. Ist dann in der Pfalz aufgewachsen und sagt, die Pfalz ist mein Zuhause, hier komme ich her. Er spricht auch, wenn er das will, in der Sprachnachricht hat er sich bemüht, breitestes Pfälzisch, und hat trotzdem die Situation, dass er nicht ständig seit 30 Jahren, aber in vielen Teilen seines Lebens gar keinen Aufenthaltstitel hat. Also noch nicht mal eine Duldung oder irgendeine andere Art von Aufenthaltspapier, sondern eben gar kein Papier hat. Und man hört das ja in der Sprachnachricht, das wirft ihn einerseits strukturell aus der Bahn. Also es ist schwierig, bei einer Behörde etwas zu bekommen. Man kann auch keinen Job bekommen, also einen Arbeitsvertrag einfach unterschreiben. Man muss letzten Endes informell arbeiten. Er hat da so ein System von Freunden, sogenannten Freunden nennt er die. Die sind Freunde, wenn er für sie arbeitet, und wenn es Probleme gibt, sind sie dann nicht mehr so sehr Freunde. Also er ist auch abhängig, ähnlich wie andere Leute auch in einem klaren Chefverhältnis abhängig sind. Und er sagt aber ja gleichzeitig auch, er fühlt sich so, als ob er hier dazugehört. Aber die Tatsache, dass er keine Papiere hat, machen, dass er immer wieder sieht, dass er eigentlich nicht dazugehören soll hier.
Seine Geschichte ist eine von vier in diesem Buch, im Schattenleben. Wie haben Sie die vier gefunden, die ja nicht gefunden werden wollen?
Ich habe das Glück gehabt, dass ich mir erstmal viel Zeit nehmen konnte, glaube ich. Das war anders als in den Recherchen, die ich sonst mache, die auch mal eine Weile dauern können, aber eher Wochen und Monate vielleicht. In dem Fall haben wir jetzt Jahre Zeit gehabt. Und ich habe die ersten anderthalb Jahre damit verbracht, diese Idee, die Lisa und ich erstmal hatten, wir wussten ja auch nicht, ob sie funktioniert oder ob sie auf Gegenliebe stößt, vorzustellen. Und zwar bei alten Recherchekontakten, die ich hatte. Ich habe eine Weile in einem Jugendgefängnis in Berlin gearbeitet und da ein Podcast-Projekt gemacht. Da gab es auch immer wieder Leute, die ohne Papiere waren. Da dachte ich, gibt es vielleicht Menschen, die mitmachen wollen. Und ich habe sicherlich Kontakt aufgenommen zu 2 bis 3 Dutzend Beratungsstellen, Initiativen, Gruppen, die sich in Deutschland um Teile und Aspekte des Lebens von Menschen ohne Papiere kümmern, und habe das vorgestellt. Und einige Initiativen haben dann gesagt, ja, wir finden das eigentlich gut, wir können mal fragen, wer Lust hätte mitzumachen. Und dann bin ich ein zweites Mal hingefahren und habe das nochmal vorgestellt den Leuten. Und zwar ganz ergebnisoffen. Das hätte auch quasi nicht klappen können. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch die Grundlage. Zumindest ist mir das sozusagen wichtig gewesen für das Buch, dass das auf einem Vertrauensverhältnis passiert und auch, so gut das geht, auf einer Augenhöhe und in einem gemeinschaftlichen Prozess. Und die vier, die wir jetzt gefunden haben, die haben schlussendlich gesagt, ja, wir finden das eine gute Idee, da mache ich mit. Es gab noch 1, 2 Leute auf dem Weg, die ich auch total spannend gefunden hätte. Da gab es dann aber Gründe, weshalb das nicht geklappt hat. Es gibt zum Beispiel einen Mensch, der keine Papiere hat, der im Großraum Frankfurt wohnt, der vor dem Bundesverfassungsgericht über seine Situation geklagt hat. Und zwar, da geht es um das Gesundheitssystem. Menschen ohne Papiere haben schweren Zugang zu auch ganz rudimentären Gesundheitsversorgungen aufgrund von Gesetzen. Und diese Gesetze hält er für verfassungswidrig und hat sich bis zum Bundesverfassungsgericht geklagt über Jahre hinweg. Das fand ich total spannend und hätte es gerne gehört. Jetzt ist dieser Mensch aber auch einfach sehr krank und also ganz körperlich krank und fand das eine gute Idee, aber hat sich das nicht, schlussendlich nicht vorstellen können, weil wir auch sehr viel von den Leuten verlangt haben, also ausführliche biografische Interviews, nochmal nachfragen, dann sind wir nach einem Jahr wieder zurück mit den Skizzen zu den Leuten, dann geht es nochmal um die Geschichte und das sind ja einschneidende bis traumatische Erlebnisse, durch die wir die Leute immer wieder mitnehmen, einfach, ja, genau. Ich habe großen Respekt und bin sehr dankbar dafür, dass die vier das mitgemacht haben. Kann aber auch sehr gut verstehen gleichzeitig, wenn man sich auf so einen Prozess nicht einlassen will in dieser Situation.
Und dieser Begriff Menschen ohne Papiere, das ist ja in Deutschland gar nicht so ein geläufiger Begriff. Der erinnert an, ja, an Begriffe eben aus den USA oder aus Frankreich. Wie ist diese Entscheidung gefallen, dass Sie gesagt haben, wir machen es so, wir nennen es diese Situation Menschen ohne Papiere?
Wir haben total lange diskutiert. Das war vielleicht ein Prozess von einem halben Jahr oder einem Jahr. Wie soll dieser Untertitel von dem Buch heißen? Und ich finde, das zeigt ein bisschen was über den Stand der Debatte in Deutschland. Sie haben ja gerade schon gesagt, also wenn man in Frankreich von der Sans-Papier-Bewegung, also was übersetzt ohne Papiere heißt, spricht, dann wissen eigentlich alle, was gemeint ist. In Spanien gibt es Wörter dafür. Wenn man in den USA von Undocumented People spricht, wissen auch alle, um welche Gruppe von Menschen es geht und auch um welche politische Debatte. In Deutschland haben wir eine große Diskussion über Asyl und Migration. Aber diesen Ausschnitt von Menschen, die gar kein Aufenthaltsrecht in Deutschland haben, da fehlen uns auf eine Art und Weise schon die Worte. Es gibt diesen Begriff illegal, das kommt von kein Mensch ist illegal oder ist es zumindest irgendwie aufgenommen. Undokumentierte Menschen, das fanden wir irgendwie sehr technisch. Bei Menschen ohne Papiere haben wir so ein bisschen abgewogen, ist das denn verständlich für Leute? Es ist gleichzeitig der Begriff, der sozusagen aus anderen Ländern kommt, in denen es schon eine politische Debatte außenrum gibt. Und wir sind auch nicht die Ersten, die ihn in Deutschland verwendet haben, auch wenn er noch nicht so etabliert ist. Und haben uns dann schlussendlich entschieden, dass wir uns quasi inspirieren lassen von den Begriffen, die es woanders gibt und vielleicht auch von den Debatten, die es dann schon woanders gibt.
Und wenn Sie den journalistischen Comic mit Ihrer Fernseharbeit oder Artikeln vergleichen, was sind Unterschiede, was sind die Vorteile dieser Form? Sie haben es so ein bisschen angedeutet, aber mich interessiert der Vergleich.
Also was ich total beeindruckend finde, ist, dass der Comic überall dahin kommt, wo eine Fernsehkamera oder ein Aufnahmegerät nicht hinkommt. Das war jetzt in unserem Fall auch der Ursprungsgedanke. Es gibt ganz andere tolle Comics, zum Beispiel einen japanischen Manga-Zeichner, der war, ich glaube, arbeitslos oder jedenfalls mittellos und hat sich dann beim Aufräumen des Atomkraftwerks in Fukushima anstellen lassen und hat angefangen, Comics darüber zu machen. Wie sieht das eigentlich in diesem Atomkraftwerk aus? Und da wäre natürlich kein Journalist mit Kamera oder mit Aufnahmegerät rangekommen. Und plötzlich haben wir aber diese Bilder, wie das da aussieht. Und das fand ich total spannend und interessant. Dann war es ein viel langsamerer Prozess, als ich den sonst so kenne. Wir hatten sozusagen erstmal keine Deadline und viel Zeit. Das ist schön.
Das sagen Sie jetzt zum zweiten Mal mit viel Zeit. Das müssen Sie vielleicht erklären, weil das klingt so... Ja, haben Sie sich viel Zeit genommen oder lag es daran, dass Sie gefördert wurden mit dem Projekt?
Wir hatten zum Glück Förderungen auf dem Weg. Wir sind gestartet mit einer Förderung von der VG Bildkunst für eine Entwicklungsförderung. Das ist eine Organisation so ein bisschen wie die GEMA plus minus. Die hat aber ein Förderwerk. Da haben wir ein bisschen Geld bekommen. Wir haben schlussendlich dann ein großes Stipendium, beziehungsweise Lisa, die Comic-Künstlerin, hat ein großes Stipendium vom Deutschen Literaturfonds bekommen, um ein Jahr lang dieses Buch zeichnen zu können. Genau, deswegen konnten wir uns da
genau, und Sie sagten, da gab es eben viel mehr Zeit, als Sie es in anderen Situationen hatten.
Genau, das war ein großes Privileg. Zwingt einen natürlich auch dazu, sich zu strukturieren an gewissen Punkten. Man kann das ja auch erstmal links liegen lassen und andere Sachen machen. Was ich dann aber total spannend in dem Prozess noch fand und wo ich auch viel gelernt habe, weil ich interessierter Comicleser bin, aber selber noch kein Comicbuch gemacht habe, ist, die Mittel des Comics zu nutzen, um auch in wahren Geschichten Dinge zu verdeutlichen. Also wenn Sie das Buch durchblättern, wenn Sie sehen, Nasir wird an einem Punkt zu einem Hulk, Brienne, eine andere Protagonistin, die hebt ab und fliegt durch die Gegend. Die Menschen haben Sprichwörter gesagt, die werden dann so ganz fantastisch und so ein bisschen poetisch. Und trotzdem wissen wir alle, das sind wahre Geschichten. Natürlich ist Brienne jetzt nicht durch die Luft geflogen als Justitia, aber man kann damit Dinge verdeutlichen, die man im klassischen Journalismus nicht verdeutlichen kann.
Genau,
und das hat total viel Spaß gemacht.
Ja. Genau, das habe ich gesehen und da habe ich meine Fragen, nämlich also Ihre Freiheit ist viel größer, Dinge zu arrangieren, darzustellen, zu inszenieren. Gibt es ein Kriterium, wo Sie sagen würden, also weil es kommt ja als journalistischer Comic, gibt es ein Kriterium, wo Sie sagen würden, bis dahin ist es Journalismus, ab hier ist es dokumentarische Kunst?
Es ist, glaube ich, Ich weiß nicht, ob man das notwendigerweise aus den Bildern heraus sozusagen erkennen könnte. Ich glaube schon, wenn man dieses Buch liest, dann gibt es da fantastische Elemente. Aber dadurch, dass der O-Ton der Protagonistin und des Protagonisten oben drüber läuft, gibt es sozusagen eine permanente Verknüpfung in die Realität. Das war uns wichtig, weil wir sozusagen an den Geschichten der Menschen ganz nah dranbleiben wollten. Und zwar, das ist ja nicht die objektive Wahrheit. Also das können wir zu Teilen prüfen und vielleicht plausibel machen. Vielmehr hat uns aber eigentlich der subjektive Blick der Menschen auf ihr Leben interessiert. Also wie blicken sie auf die Entscheidungen, die sie getroffen haben? Wie blicken sie auch auf Deutschland, wo sie alle schon viele Jahre sind? Und ich glaube, Kunst wäre es vielleicht in dem Moment geworden. Also es hat künstlerische Aspekte, aber den Bereich des Dokumentarischen hätte es vielleicht in dem Moment verlassen, wo wir uns entschieden hätten, an gewissen Stellen zu verdichten oder Dinge, die in unterschiedlichen Situationen passiert sind, zusammenzuziehen. Man kann das auch noch weiterdenken. Man hätte auch jetzt mit vielen Menschen ohne Papiere sprechen können und ein Graphic Novel machen können,
genau,
eine fiktive Geschichte, die
Charaktere entwerfen,
die aber auf wahren Geschichten beruht. Und wir haben uns aber jetzt in dem Moment entschieden, nee, wir wollen ganz nah an dem, was die Menschen als ihre Realität empfinden, bleiben und auch so ein bisschen ein Spektrum geben, indem wir 4 Geschichten erzählen. Die sind natürlich auch jeweils kürzer, also 40, 50 Seiten lang. Ich habe gerade vorhin von Barbara Ehlin Emmy Abel erzählt, das ist ein Buch mit mehreren 100 Seiten, da geht es nur um eine Lebensgeschichte oder die Begegnung von Barbara Ehlin mit einer Person. Das hätte man auch versuchen können, aber wir wollten schon ein bisschen auch in die Breite gehen und unterschiedliche Aspekte dieses Themas abbilden.
Und mit Journalismus ist natürlich auch eine handwerkliche Erwartung ja verbunden. Und das, also die Regeln im Journalismus sind ja viel klarer als dann in der Kunst. Und da gehört ja auch eine Vorstellung von eine Auffassung von der eigenen Rolle mit dazu. Wie ist es bei Ihnen? Wo verläuft bei Ihnen die Grenze zwischen Journalismus und Aktivismus?
Das kommt darauf an, in welchem Bereich man reinguckt. Ich arbeite sonst viel im Bereich Investigatives und Transparenz. Und da würde ich sagen, Journalisten sind Aktivisten für Transparenz am Ende des Tages. Also da sehe ich jetzt die Trennung sozusagen gar nicht, solange man sich an Handwerk hält. Und da gibt es eben journalistisch-handwerkliche Regeln, dass man sorgfältig arbeitet, dass man Belege, so gut man das kann, zusammensucht und dann eben entscheidet im Rahmen von Verdachtsberichterstattung, reicht das, um darüber zu berichten und wie berichte ich auch darüber. Dieses Handwerk ist mir sehr, sehr wichtig und das beachte ich. Und gleichzeitig bringen wir ja auch als Journalistinnen und Journalisten Erfahrungen, Perspektiven und eine Haltung zur Welt mit. Ich glaube, das Beste, was ich als Journalist machen kann, ist, diese Haltung und woher sie kommt, transparent zu machen. Auch den Leserinnen, Lesern, Zuschauern, Hörerinnen und Hörern. Damit sie auf dieser Grundlage quasi entscheiden können, ob sie das glaubwürdig finden. Und das versuchen wir auch in dem Buch ein bisschen, indem wir einfach die Methoden beschreiben und unsere Zugänge beschreiben dazu.
Journalistisch fällt mir in dem Zusammenhang auf, dass die, wie man immer sagt im Journalismus, die andere Seite aber nicht zu Wort kommt. Also die Seite, die Gesetze vertritt, die Seite, die die Gesetze verändert, die politische Seite, die Verantwortung trägt für die Gesetzgebung dafür, wie Menschen im Hinblick auf diese Gesetze behandelt werden.
Ja, das hätte man machen können. Das ist auch quasi in der Arbeit, die ich so tagtäglich mache, ist das eigentlich genau der Weg. Wir suchen Missstände, Dinge, die gesellschaftlich relevant sind, sprechen mit Menschen, die davon betroffen sind und tragen das dann zu Stellen, die dafür verantwortlich sind, indem sie Gesetze machen oder nicht machen oder ausführen oder nicht ausführen oder sich an Gesetze halten oder nicht halten, jetzt im Fall von Unternehmen beispielsweise. In dem Fall wollten wir eher fokussieren auf die Geschichte von Menschen, eine Lebensrealität und die Menschen, so viel es geht, selbst zu Wort kommen lassen, über ihr eigenes Leben nachzudenken und dann in so ganz kurzen, fast pinselstrichartigen Episoden dazwischen die Systeme und Strukturen und Regeln, die es gibt, innerhalb derer die Geschichten sich abspielen, aufzeigen. Und zwar, also das ist zumindest unser Ansinnen, sehr faktengetrieben und auch ohne Schaum vorm Mund, sondern einfach zu beschreiben, welche Gesetze und Strukturen gibt es und an welchen Stellen hapert es, einfach um zu zeigen, diese Geschichten, die sind nicht von Natur aus so und notwendigerweise so, sondern die sind auch so, weil es Regeln gibt, die wir zum Beispiel hier in Deutschland oder auf europäischer Ebene oder auch in anderen Ländern erlassen haben, die Menschen beeinflussen natürlich und auch in solche Situationen bringen.
Genau, insofern gibt es da eine Infoebene in dem Buch, also als zweite Ebene, wo man, also Sie sagten, ohne Schaum vor den Mund, aber Ihre Haltung scheint auf jeden Fall durch dort. Also es ist schon eine ganze Reihe von Dingen, wo Zusammenhänge tatsächlich auch geframed sind da drin. Das ist ganz eindeutig so.
Das ist auch, also das ist ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe, sozusagen die Haltung, die wir zu dem Thema haben, auch transparent zu machen. Zum Beispiel ist Macht eine Dimension, in der ich die Welt verstehe und Gesellschaft verstehe und sozusagen mir viel Gedanken darüber macht, wer hat Macht und wer ist machtlos und welche Probleme gibt es dadurch. Ich bin auch jemand, der sich viel mit Grund- und Menschenrechten auseinandersetzt und ich habe das Gefühl, dass unabhängig davon, wie man dazu steht, ob die Menschen hier sein sollten oder nicht, gewisse Grundrechte, die allen Menschen zustehen sollten, unabhängig von der Herkunft und von ihrem Aufenthaltsstatus, zumindest in den Geschichten, die wir da mitbekommen haben, die Menschen Probleme haben, diese Grundrechte einzufordern oder für sich geltend zu machen, zum Beispiel im Bereich Gesundheitsversorgung. Also eine der Protagonistinnen hätte um ein Haar ihr Kind auf den Straßen von Mainz bekommen, weil sie sich nicht zum Arzt getraut hat. Ich würde sagen, aus guten Gründen. Und insofern scheint da neben der Empathie für die Menschen schon eine gewisse Haltung durch, das würde ich sagen. Und
es genau. Ich würde es als engagierten Journalismus beweisen, sage ich. Ich bin gerade bei dem Gedanken, dass es etwas bewiesen hat, dass es also eine Form von engagierten Journalismus ist, die man von anderen Formen des Journalismus durchaus unterscheiden kann. Also man kann ihn auch anders machen und das ist etwas, beim Lesen dieses Buches wird das transparent, so kann man sagen.
Da bin ich einverstanden mit, ja.
MDR Kultur trifft mit dem Autor, mit dem Journalisten Jonas Seufert aus Leipzig und sie hat Monrovia erwähnt und hat mich gefragt, ob ich das auch kenne, dass man sich so verstanden fühlt mit einem Song. Das kenne ich sehr gut und das ist wunderbar. Würde ich jetzt auch mal mit Monrovia, mit Heavy Foot hier mit Ihnen ausprobieren.
Sound of a bell. Did you wish your family well? Times ain't the same in the neighborhood. Got the parents all going through hell, 'cause the guns keep flying off the shelf. Do you see the man on the street just fighting for a meal or tea? You can write him off as a lunatic, but it could have been you or me if we didn't.
Monrovia haben wir gehört, eine Empfehlung von Jonas Seufert und ich fand es ziemlich Simon & Garfunkelig.
Ja, es hat bestimmt alte Elemente sozusagen in der Musik drin. Ich mag die Stimmung, die das vermittelt. Das ist jetzt ein relativ treibender Song. Es gibt auch einige melancholischere, nachdenklichere. Ich
glaube, das entspricht ein
bisschen, meinem Wesen vielleicht. Ich habe mir das ein oder andere Interview auch mit Monrovia angehört und habe das Gefühl, dass da Gedanken über die Welt und wie Menschen miteinander sind oder miteinander sein sollten einfach sehr ähnlich sind und hör deswegen da gerne rein. Ja.
Jonas Seufert, Journalist und Autor, ist heute zu Gast bei MDR Kultur trifft. Wir haben über seinen journalistischen Comic Schattenleben gesprochen, den er zusammen mit Lisa Frühweis veröffentlicht hat. Und Jonas Seufert Es gibt ja eine lange Vorgeschichte. Bisher wissen wir, Sie sind Jahrgang 89 und die Geschichte beginnt mit Ihrer Geburt in Würzburg. Was ist das für eine Welt gewesen, deren Licht Sie da erblickt haben in Würzburg?
Ich bin eigentlich in einer relativ klassischen Mittelschichtsfamilie in Nordbayern groß geworden, könnte man sagen. Und habe so die ersten Erfahrungen sozusagen, also wenn ich jetzt überlege, was hat mich zu dem Buch oder auch dann zu meinem Schaffen sozusagen gebracht, die ersten Erfahrungen mit so Ungleichheit oder so, die sind dann eigentlich nach der Schule, nach dem Abi erst, weil ich das vorher gar nicht so viel mitbekommen habe. Also ich bin in einer sehr, sehr behüteten Welt aufgewachsen.
Da gehen Sie jetzt aber einen großen Schritt, weil Sie mir unterstellen, dass ich also direkt einen Zusammenhang da konstruieren wollte. So einfach wollte ich es gar nicht machen oder so. So, dass wir diese Geschichte sozusagen auf einem Strang erzählen, sondern es ist eigentlich Platz auch für ein bisschen mehr.
Ja.
So, diese behütete Welt, wie sah Ihre erste eigene Welt aus, also Jahrgang 89, ich schmeiß mal die Klischees rüber, Baggy Jeans, MTV, Viva, Kinderzimmer, fettes Brot, Freundeskreis?
Also die spielten eine Rolle auf eine Art und Weise. Wenn ich daran zurückdenke und daran denke, was hat sich eigentlich verändert, dann ist es so eine Zeit, in der es irgendwie so eine Art von Sicherheits- und Fortschrittsgedanken noch gab. Es gibt ja diesen, also den würde ich sozusagen kritisieren mittlerweile, aber diesen Gedanken vom Ende der Geschichte nach den, also quasi in den 90er Jahren, der Kapitalismus populär, hat sich durchgesetzt. Das stimmt nicht, finde ich. Das sehen wir auch heute ganz klar, dass wir in multiplen Krisen sind. Ein Gedanke, der darin anknüpft, ist sozusagen ein Lebensgefühl, was ich damals hatte, nämlich uns geht es gut und wir sind irgendwie sorglos auf eine Art und Weise. Heute denke ich, wir haben die Krisen, die es damals schon gab, auf eine Art und Weise auch ausgeblendet, zumindest in dem Teil der Gesellschaft, in dem ich sozusagen groß geworden bin.
Genau, den 11. September gab es ja tatsächlich, da waren Sie ein Jugendlicher, also im Beginn, da haben mit der Pubertät sich rumgeschlagen und die Türme sind eingestürzt in New York und die Welt fühlte sich trotzdem merkwürdig.
Ja, ich stand 3 Jahre vorher auf diesen Türmen drauf. Ich habe 2 Jahre als Kind in den USA verbracht. Das habe ich auf jeden Fall als einschneidendes Erlebnis noch im Kopf, wie das passiert ist.
Da waren Sie mit Ihren Eltern in den USA?
Genau, ich war mit meinen Eltern in den USA in Boston 1995 bis 1998 und zum ersten Mal seit 30 Jahren vor 3 Monaten wieder dort, unter anderem mit dem Soundtrack von Monrovia, das mag ein Grund sein, weshalb ich den auch gerne höre.
Ey, da öffnet sich ein anderes neues Thema, vor 3 Monaten in Boston, wie es Ihnen da ging in diesem Land, wo sich so viel verändert hat, wo ja auch Ihre Themen mit Eis dort, mit Menschen, die keine Papiere haben, wie damit in Amerika umgegangen wird und so. Aber da können wir jetzt nicht hin.
Schade.
So, wir sind jetzt noch immer dann, also wir sind in Ihrer Jugend, Sie sind zurück aus Boston und es geht noch so ein bisschen um Würzburg, also um diese Welt. Sie haben gesagt, da war so, die wirkte von heute aus gesehen heiler, da gab es so relativ viel Optimismus. Würzburg in Bayern in den frühen Nullerjahren, es gab ja auch so diese Internet-Euphorie, Start-up-Boom, Geschichten von jungen Firmengründern, so Entrepreneure waren irgendwie, das Wort gab es plötzlich, waren so Helden. Bis zur Finanzkrise 2007 ist das so eine Geldzeit, es ist irgendwie schick, Geld zu machen. So, das hat Sie nicht gereizt?
Nee, also ich glaube, ich war da ein bisschen zu jung auch für, also so 12, 13, 14. Nee, irgendwie fand ich das nicht interessant. Ich habe das mitbekommen natürlich. Also eher, glaube ich, so ein bisschen so dieses Internet als Versprechen und auch als Ort, an dem sich Leute begegnen können, ich habe damals Schüler-VZ gehabt beispielsweise, auf dem man plötzlich Leuten schreiben kann, mit denen man im Alltag nicht in Kontakt gekommen wäre. Facebook war dann so ein Ding oder genau, MTV, Viva und solche Dinge. Die docken ja da quasi im Grunde eigentlich an und das fand ich interessant und auch so, wow, es gibt da dieses Internet und man kann mit unterschiedlichen Leuten kommunizieren und sprechen. Auch das hat sich, finde ich, heute verändert. Also mein
Der Lack ist ganz schön ab, was das alles angeht. Ja. Sie haben internationale Beziehungen an der TU Dresden studiert und es gab offenbar keine Versuchung, in den diplomatischen Dienst sich dann zu bewerben und stattdessen sind Sie dann auf die Journalistenschule gegangen. Was hatten Sie für ein Bild von Reportern, als Sie sich entscheiden, selber einer zu werden?
Ich habe keine Journalistinnen und Journalisten in meinem Umfeld. Fand das aber irgendwie interessant, Journalismus zu machen, weil das mir die Möglichkeit also ich dachte, dass es mir die Möglichkeit gibt, und das stimmt auch, finde ich, einfach mit sehr vielen Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen in Kontakt zu kommen und sich austauschen zu können oder erfahren zu können, wie ist diese Welt eigentlich noch für andere Leute. Das fand ich interessant. Und also diplomatischer Dienst oder in Unternehmen oder internationale Organisationen, wo man sozusagen viel drüber lernt und an die Leute auch hingehen, das fand ich irgendwie zu starr. Ich fand es damals einen komischen Gedanken, dass ich quasi im diplomatischen Dienst einen Gedanken, den jemand anders gedacht hat, ausführen soll irgendwo.
Und
dabei noch einen Anzug tragen.
Ja. Und ein ganzes Leben eine Laufbahn zu verfolgen. Genau. Und das ist ja also als Journalist eben dann, Sie haben auch als freier Journalist gearbeitet eine ganze Weile. Da ist es ja tatsächlich ein Leben, was viel mehr an Projekten denkt und in Situationen. Und einerseits schreiben Sie, das hatten Sie vorhin gesagt, schreiben Sie über prekäre Arbeitsverhältnisse, über Arbeitsverhältnisse insgesamt. Andererseits erleben Sie ja auch als freier Journalist selber welche. Als freier Reporter haben Sie für große Medien gearbeitet. Wie ist das für Sie gewesen, so mit dem Bauchladen, sagt man ja immer, dass Sie Ihre Geschichten Redakteuren verkaufen müssen, die darüber entscheiden, ob Sie sie machen können?
Also man muss sagen, ich bin gut gefahren und auch mit einigen Privilegien ausgestattet gewesen. Die Journalismusschule in München zum Beispiel hilft einem, das gilt als sehr gute Ausbildung.
Das sind so Meriten, die durchaus weiterhelfen.
Ja, genau. Und ich hatte aber, also ich hätte natürlich auch versuchen können, in eine Redaktion zu gehen. Ich fand das damals eben interessant, Geschichten zu machen, und so war meine Hoffnung zumindest, so ein bisschen auch meinen eigenen Zeitplan durchziehen zu können. Dienstagmorgen, wenn ich nichts zu tun habe und lange frühstücken will, das auch zu tun und dafür wann anders zu arbeiten. Natürlich ist man abhängig von anderen Menschen, wenn man im freien Journalismus ist, nämlich von Redakteuren und Chefredakteurinnen, die einem Aufträge geben oder nicht. Ich habe dann eine ganze Weile ja so einen Bauchladen gehabt und erstmal alles Mögliche gemacht und nach 2-3 Jahren festgestellt, dass das finde ich irgendwie nicht zufriedenstellend. 3 Wochen dies, 4 Wochen das, 2 Tage das. Dann ist man immer so ein halber Experte für ein Thema, aber weiß eigentlich gar nichts, zumindest über die Grundlagen oder das, was dahinter steht. Und habe dann überlegt, was hat mich eigentlich am meisten bewegt und empört? Wo habe ich das Gefühl, wenn ich das jetzt weitermache, kann ich das auch noch ein paar Jahre machen? Und das waren eben die Recherchen zu prekären Arbeitsverhältnissen. Ich habe selber einmal einen Monat lang für so einen Dienst von Amazon ein Päckchen ausgefahren, da quasi darüber eine Welt kennengelernt und auch Menschen kennengelernt, die, jetzt war ich ja privilegiert und konnte nach einem Monat wieder weg und habe noch mal mehr verdient, weil ich einen Text darüber schreiben konnte, aber einfach Menschen kennengelernt, die von diesen Situationen abhängig sind und in diesen Situationen arbeiten müssen oder jedenfalls weniger Alternativen haben. Und das fand ich interessant und erstrebenswert, dazu zu arbeiten. Ich glaube auch, also so eine ganz, ich weiß nicht, ob es eine naive Empörung ist, aber so ein ganz grundlegender Gedanke, der da immer mitschwingt, ist, Mensch, das sind doch Jobs, die für uns alle wahnsinnig wichtig sind, weil die so nah an unseren Grundbedürfnissen liegen. Also das sind Menschen, die Häuser bauen, das sind Menschen, die das Essen ernten, was wir essen, die unsere Angehörigen pflegen, die Produkte, die wir haben wollen, durch die Gegend fahren und kutschieren. Natürlich sind das keine Jobs, wo man an der Uni gewesen sein muss, aber damit diese Gesellschaft so funktioniert, wie wir die eingerichtet haben, sind diese Jobs sehr, sehr essentiell und gleichzeitig so an den Rand gedrängt.
Und so sitzt ja hier der engagierte Journalist Jonas Seufert hier bei MDR Kultur trifft. Und wir müssen jetzt aber dringend über das Informationsfreiheitsgesetz okay. sprechen. Sie arbeiten als Investigativjournalist jetzt fest angestellt inzwischen bei Frag den Staat, bei der Plattform für Informationsfreiheit. Wo es ja jetzt passieren kann, dass die Bundesregierung fragt den Staat die Arbeitsgrundlage entzieht mit den geplanten Einschränkungen beim Informationsfreiheitsgesetz. Wie ernst ist das aus Ihrer Sicht aktuell?
Ich finde, es ist ernst und aufgrund von vielen zivilgesellschaftlichem Druck aus allen möglichen Ecken ist das Gröbste, zumindest vorerst, auf Pause, sag ich mal. Also man muss das vielleicht ein bisschen kurz erklären. Informationsfreiheitsgesetze, wahnsinnig sperriges, langes Wort und kommt so technisch daher. Im Grunde geht es aber darum, dass wir alle Informationen von Behörden, von Ministerien anfragen können, die sie da intern produzieren. Das ist ein ganz simpler demokratischer Grundgedanke.
Und dass es tatsächlich sich um ein Recht handelt, was tatsächlich einklagbar ist. Ich mache es ein bisschen kürzer, weil wir haben das hier tatsächlich bei MDR Kultur auch öfter verhandelt und auch diese Infragestellung verhandelt. Und es gab auch MDR-Recherchen dazu, die eben gesagt haben, dass noch im Innenministerium noch mehr Ideen kursieren, als die, die erstmal auf dem Markt waren im Juli, was diese Einschränkungen angeht.
Dann vielleicht zum aktuellen Stand. Die Parteispitzen wollten das sozusagen weiterentwickeln, aber eigentlich abschaffen de facto, sagen wir. Und aufgrund von vielem zivilgesellschaftlichem Druck hat jetzt die SPD-Fraktion im Bundestag gesagt, da machen wir nicht mit. Deswegen gibt es Stand jetzt keine Mehrheit im Bundestag und zumindest diese Reform, wie sie geplant ist, ist abgewendet. Unsere Sorge ist jetzt ein bisschen, dass es doch noch Möglichkeiten gibt, sozusagen Mehrheiten herzustellen mit einer Einschränkung. Und zwar geht es da um Argumente wie, wir müssen die kritische Infrastruktur schützen in Deutschland. Es gibt auch andere Staaten, die uns nicht so wohlgesonnen sind und denen wollen wir doch nicht unsere Informationen noch per EFG liefern.
Das eine oder den Staat nicht zu überlasten, das war ein weiteres Argument. Und letztlich den tatsächlich nur Betroffenen, den persönlich Betroffenen den Zugang zu gewähren.
Genau.
Und das ist ja entscheidend für Ihr Geschäftsmodell dabei bei der.
Ja, um uns, also uns fällt auch
was anderes. Arbeitsmodus, würde ich sagen.
Genau,
also Geschäftsmodell trifft es ja nicht.
Uns fällt auch was anderes ein. Wenn es das Informationsfreiheitsgesetz nicht gibt, dann gibt es andere Möglichkeiten, Informationen zu beschaffen. Dann werden wir vielleicht eine Leak-Plattform oder so. Oder wir überlegen uns genau eine andere Art von Journalismus, den wir machen wollen. Und also um uns selber mache ich mir gar keine so existenziellen
Sorgen. Ich glaube, das habe ich Anna Semsrott auch schon sagen gehört, dass wir machen uns da keine Sorgen. Lassen Sie uns darüber sprechen, was Sie machen. Oder?
Also um das Gesetz selber mache ich mir Sorgen, weil das eine Einschränkung von demokratischen Rechten für uns alle ist und natürlich auch uns als Journalistinnen und Journalisten betrifft, weil das eine wichtige Recherchequelle für uns ist, zum Beispiel zum Thema Lobbyismus oder wenn sich Behörden.
Da will ich hin, das konkret Gesetz zu machen. Die Plattform Frag den Staat hat zwei Recherchen von Ihnen auf der Website im Schaufenster gerade. Bei der einen geht es um Wasser- und Schlachthöfe. Wofür haben Sie bei dieser Recherche das Informationsfreiheitsgesetz gebraucht?
Bei dieser Recherche habe ich es schlussendlich sehr viel weniger gebraucht, als ich dachte. Wir haben das viel über Presseanfragen gemacht, aber ein wichtiges Gesetz dabei war die Schwester oder der Bruder des Informationsfreiheitsgesetzes. Das ist nämlich das Umweltinformationsgesetz. Das funktioniert ganz, ganz ähnlich, bezieht sich vor allen Dingen auf Umweltinformation. Und das haben wir eben genutzt, auch um bei Behörden Daten über den Wasserverbrauch von Schlachtbetrieben anzufragen. Das war eine ganz, ganz simple, klassisch journalistische Idee. Wir wussten, Schlachtbetriebe verbrauchen viel Wasser aus guten Gründen, weil Hygiene eine große Rolle spielt. Also in den großen Betrieben wird eigentlich nachts 8 Stunden nur geputzt. Das Problem ist, die Schlachtbetriebe sind eventuell so groß, dass sie lokal so viel Wasser aus dem Boden sorgen, dass es eben Verteilungskonflikte gibt. Niemand weiß aber, wie viel ist das eigentlich? Wenn man die Unternehmen fragt, die sagen einem das nicht. Die sagen, nee, das sind sensible Daten. Müssen sie auch nicht. Sind private Unternehmen, da gibt es keine Auskunftsrechte. Wer das aber sagen muss, sind Behörden, die diese Unternehmen überwachen und dafür verantwortlich sind, dass Grundwasserspiegel konstant bleiben oder dass jedenfalls genug Wasser in Regionen ist. Ist ja jetzt gerade auch wieder ein riesiges Thema jetzt in diesem dürren Sommer. Diese Behörden haben wir eben gefragt und einmal versucht, systematisch zusammenzustellen, so ungefähr für die 50 größten Schlachtbetriebe in Deutschland, wie viel ist das und wo gibt es vielleicht auch schon erste Ressourcenkonflikte vor Ort.
Und Ihre neueste Geschichte über die Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche, da spielen Dokumente, die Sie auf der Basis vom Informationsfreiheitsgesetz einsehen konnten, aber eine entscheidende Rolle.
Da spielen die eine entscheidende Rolle, genau. Das ist, ich mache die Themen sozusagen weiter, die ich vorher auch viel schon gemacht habe, also prekäre Arbeitsverhältnisse, Umweltfragen und in vielen diesen Themen spielt das Wirtschaftsministerium eine Rolle. Deswegen gucke ich mir gerade relativ genau an, was dort passiert, auch über eine gewisse Zeit hinweg. Was auffällig ist, ist, dass Katharina Reiche vielen großen Unternehmen und vor allen Dingen Unternehmen, in denen sie in der Vergangenheit nahe stand, immer noch nahe steht. Und wir haben eben von einer Veranstaltung mitbekommen, bei der sie teilgenommen hat, einer Veranstaltung von E.ON. Das ist ihr alter Arbeitgeber. Sie hat für Westenergie gearbeitet, eine 100-prozentige Tochter von E.ON, war dort CEO, Vorstandsvorsitzende. Wir haben sozusagen, das war eine öffentliche Veranstaltung, das heißt, wir wussten, was sie dort gesagt hat. Wir hatten den Eindruck, dass sie dort sehr für die Interessen sich von E.ON einsetzt, was sie nicht muss als Wirtschaftsministerin. Sie ist ja sozusagen eine Wirtschaftsministerin für uns alle. Und
das haben Sie jetzt schön ausgedrückt.
Also Netzbetreiber sind ein wichtiger
müsste,
Teil der
der
Energiepolitik, ja. Aber am Ende nicht der Teil, der alleine sozusagen bestimmen sollte. Dann kann man über das Informationsfreiheitsgesetz sozusagen alle Dokumente anfragen rund um diese Veranstaltung, zum Beispiel Vorbereitungsunterlagen, Reden, die geschrieben werden im Ministerium, die sozusagen ein Vorschlag sind, die Ministerin dann halten kann. Und wir haben schon eine erstaunliche Diskrepanz zwischen dem gemerkt, was das Ministerium ihr vorgeschlagen hat, wie sie sich dort verhalten könne, und dem, was sie gesagt hat. Das war eine ganze Spur mehr pro E.ON, als das Ministerium sozusagen aus fachlicher Sicht gesagt hat, wie man dort auftreten könnte.
Und es geht ja so weit, dass man auch tatsächlich SMS-Kommunikation dann letztlich, also sie, ihre Vokabel ist, mit dem Informationsfreiheitsgesetz befreien kann.
Genau, wir sagen befreien, das kommt aus so einer Denkfigur heraus. Dieses Wissen sollte uns in einer Demokratie doch eigentlich allen zur Verfügung stehen. Und es ist sozusagen, weil es das nicht tut oder weil man eben nur über Informationsfreiheitsgesetze rankommt, befreien wir das. Das ist so ein witziger kleiner Gag vielleicht einfach, aber um klarzumachen, nee, eigentlich steht da was Ernstes dahinter, eigentlich ist es doch gut, wenn wir über dieses Wissen verfügen und einfach gemeinsam debattieren können, was wir damit machen. Ja.
Und das bringt mich auf die andere große Seite von Frag den Staat, nämlich, dass es eben eine gemeinnützige Rechercheplattform ist, dass es vor allem auch darum geht, Bürgerinnen und Bürgern dabei zu helfen, an amtliche Informationen von Behörden, Dokumente vom Staat zu kommen. Was sind da, Sie kriegen ja einen Haufen Anfragen da, die Zahlen sind ja also groß, ist mein Eindruck. Was sind da so die Themen, was beschäftigt Bürgerinnen und Bürger, wenn sie sagen, hier jetzt, da gehe ich aber jetzt zu Frag den Staat und das versuche ich nicht alleine?
Ja, das ist wirklich querbeet, also wir haben, ich glaube, Hunderttausende von Anfragen, seit es Frag den Staat gibt, gibt es ja auch schon viele Jahre jetzt. Wir merken, dass ganz viele Bürgerinnen und Bürger das interessiert, was bei ihnen vor Ort passiert. Oft sind das auch Umweltfragen, also hier wird ein großer Supermarkt gebaut, wo ist eigentlich die Ausgleichsfläche oder ich bin vielleicht betroffen, weil ein neues Flutgebiet ausgewiesen wird und wie ist das jetzt eigentlich mit meinem Haus? Also so ganz, oder es gibt ein neues Bauprojekt. Wer kriegt das eigentlich? Zu welchem Geld? Gibt es da Vorteilsnahme vielleicht auf ganz kommunaler, lokaler Ebene? Solche Sachen interessieren viele Bürgerinnen und Bürger. Und dann auch ganz viel um aktuelle politische Debatten außenrum. Also ich merke es zum Beispiel oft, wenn ich etwas lese und feststelle, also ich lese ja auch Nachrichten und ein Gedanke, der viel in meinem Hinterkopf mitläuft, ist, das wäre doch interessant, da könnte man was anfragen und dann stelle ich eine Anfrage über Frag den Staat. Und ich merke...
Haben Sie ein Beispiel, wo das zuletzt passiert ist?
Naja, die Recherche von Katharina Reiche bei der E.ON-Veranstaltung, da war das zum Beispiel so, von der habe ich mitbekommen, die war schon vor Weihnachten letztes Jahr und dachte, das ist doch interessant, dass sie zu ihrem alten Arbeitgeber geht. Was ist das? Und dann habe ich die gestellt. Jetzt muss man sagen, das dauert in Deutschland lange, also mehrere Monate. Und deswegen haben wir jetzt die Geschichte sozusagen erst ein paar Monate später dazu gemacht. Solche Sachen sind das oft, also wo Ministerien etwas entscheiden und vielleicht die Entscheidung kontrovers ist oder sowas, da gehen wir sozusagen rein. Und ich merke, wenn ich die Anfragen stelle, haben die manchmal Bürgerinnen und Bürger schon gestellt, weil die auch Nachrichten lesen und sich eben ähnliche Fragen. Das bestärkt mich aber eigentlich eher, weil ich denke, dann ist das ja vielleicht auch interessant für Leute. Ja.
Das war MDR Kultur trifft mit dem Leipziger Journalisten Jonas Seufert von der Plattform Frag den Staat. Redaktion Angelika Zapf, ich bin Carsten Tesch. Nächste Woche kommt der Schriftsteller Marco Martin. Er ist im August mit dem Pen Berlin im Namen der Gesprächsreihe Heimat unterwegs. Zuletzt hat er zwei Essaybände veröffentlicht, die heißen zum einen Und es geschieht jetzt, jüdisches Leben nach dem 7. Oktober und Freiheitsaufgaben. Marco Martin also am nächsten Sonnabend hier bei MDR Kultur trifft. Und alle Sendungen von MDR Kultur trifft gibt's online bei ARD Sounds und mittwochs nach 20 Uhr im Radio. Jonas Seufert, Dankeschön.
Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.